Es gibt Phasen im Leben, da kommen von außen Querschläge, Anfeindungen, Neid, Eifersucht, gar Bosartigkeit auf einen zu. Und dann zur gleichen Zeit gibt es auch in der Familie oder in der Lebensgemeinschaft Missverständnisse, Unverständnis, Streits. Da kann man an einen Punkt kommen, wo man sagt, jetzt muss ich hier mal raus, muss einfach mal weg. Das halte ich so nicht länger aus. So ähnlich ging es Jesus unmittelbar vor unserer heutigen Szene. Da kommen zu ihm dem bekannten Rabbi, Heiler, im Norden Galiläas, Leute aus Jerusalem, Schriftgelehrte, und stellen ihn und sagen, du hältst dich nicht an die Überlieferung der Alten. Deine Jünger, mit denen du das Leben teilst, essen mit ungewaschenen Händen. Das ist verboten. Und Jesus sagt, die Überlieferung der Alten, die setzt ihr über das, was Gott will. Er bringt da ein Beispiel. Kinder sollten für ihre Eltern sorgen im Alter. Aber es gab so einen kleinen Ausweg, eine kleine Spende an den Tempel und du bist von dieser Pflicht befreit. Also setzt ihr das Gesetz Gottes mit euren Vorschriften außer Kraft. Seine eigenen Leute sind dann etwas verdutzt und fragen, was meinst du denn? Und dann erklärt er ihnen, nicht das, was in den Körper hineingeht, was man isst, konsumiert, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Herzen kommt, Neid, Eifersucht, Gotteslästerung. Aber die verstehen es nicht, die eigenen Leute. Und da sagt er, das setzt unsere heutige Szene ein, komm, wir ziehen uns mal zurück. Aus dem jüdischen Gebiet ins heidnische Umland der Küstenstädte Tyrus und Sidon. Und offenbar war er ein bekannter Wunderheiler, sodass sich das auch sozusagen über die Grenzen seines Stammlandes hinaus rumgesprochen hat. Und deshalb kommt diese Frau. Sie ist nicht Jüdin und Fremde, Heidin. Sie haben das gehört und es wirkt ungeheuer kalt und abweisend. Jesus antwortet ihr mit keinem Wort. Dass sogar die Jünger scheinbar mehr Mitgefühl haben und sagen, komm, jetzt mach doch was. Die kreischt nur hinter uns her. Und die lässt auch nicht locker. Sie wirft sich ihm sogar vor die Füße. Und dann diese Antwort, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Wenn wir das nur als schlechte Laune Jesu interpretieren oder als Augenblicksaversion, weil er einfach seine Ruhe haben will, dann würden wir zu kurz springen. Dann würden wir etwas ganz, ganz Wesentliches übersehen. Dass Jesus als religiöser Mensch fest davon überzeugt war, meine Aufgabe ist, Israel zu Gott hinzukehren. Und das ist der erste Schritt, der dann wohlgemerkt zur Bekehrung der Welt führen sollte. Aber es geht um Israel, das ist das erwählte Volk Gottes. Zu dem bin ich gesandt im Namen meines Abba. Das ist leider etwas untergegangen im Laufe der Christentumsgeschichte. Eine große Tragik. Paulus, er schreibt seinen Römerbrief Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Paulus Für ihn ist es noch sonnenklar. Das auserwählte Volk ist Israel und nur Israel. Und er verkündet den Messias Israels und der Verdichtung von Kreuz und Auferstehung als Rettung, Kraft Gottes, wie er am Anfang des Römerbriefes schreibt, zuerst den Juden, dann aber auch den Griechen. Damit sind alle Völker gemeint. In dieser Reihenfolge. Also er bleibt bei diesem Schema Jesu. Und das Verhältnis von Israel zu den Völkern ist ihm ein solches Herzensanliegen, dass er 3 lange Kapitel in seinem theologischen Traktat, dem Römerbrief, davon handelt. Und er setzt damit ein, dass er in seinem Herzen zutiefst betrübt ist, dass die meisten aus seinem Volk diese Zuerkenntnis zu ihrem Glauben nicht gewonnen haben. Denn Bekehrung ist das falsche Wort auch für ihn. Paulus hat sich nicht bekehren müssen zum Gott Israels. Er hat eine Zuerkenntnis, wie er selber sagt, gewonnen. Und jetzt sind wir im letzten Abschnitt dieser Einheit im 11. Kapitel und dann fragt er, Sie haben es gehört, hat Gott etwa Israel, das er in seiner Liebe vorher erwählt hat, verstoßen? Nein, das sei doch ferne. Es gilt unwiderruflich die Treue Gottes. Bis heute übrigens, unwiderruflich. Auch wenn es nur ein kleiner Rest ist. Und offenbar gab es damals schon in der römischen Gemeinde, überwiegend Nichtjuden inzwischen, schon Tendenzen, sich über die Juden zu erheben. Antijudaismus gab es längst vor dem sogenannten Christentum und im ersten Jahrhundert kann man nicht von Christentum sprechen. Da gibt es die kleine Gruppe der messianischen Juden, die sich für die Heidenmission geöffnet haben und es gibt das Mehrheitsjudentum. Das muss uns immer wieder bewusst sein, die Evangelien, die Paulusbriefe sind innerjüdische Kontroversen. Also, ihr als Heidenchrist, überhebt euch nicht. Denn anlässlich ihres Ungehorsams seid ihr zum Glauben gekommen, von den nichtssagenden Götzen zum wahren Gott. Ihr solltet dankbar sein. Und das ist sein Hauptpunkt. Überzeugt die Juden durch euren Eifer. Durch euer Trauen auf Gott und seinen Messias. Denn das ist ja die neue Botschaft von Paulus, der sozusagen die alte Religion auf eine neue, personale, vertiefte Stufe hebt, dass Gott sich den Menschen anvertraut, seinem Volk anvertraut und dass darauf die Antwort des Vertrauens folgen sollte. Lebt das vor. Das ist der richtige Umgang mit dem Judentum. Wenn wir das bedenken, kann es einem nur kalt über den Rücken laufen, wie das im Laufe der letzten 2 Jahrtausende gelaufen ist. Furchtbar. Eine Blutspur des Antijudaismus, der sich durch die sogenannten christlichen Jahrhunderte zieht. Und der dann im gottlosen Antisemitismus, vorbereitet im 19. Jahrhundert, im letzten Jahrhundert zu dieser schrecklichen Katastrophe des Holocaust geführt hat. Was sagt eigentlich Paulus und was ist seine Vision? Er sagt, ihr Heidenchristen, und das sind wir alle, ihr seid bleibend auf den jüdischen Glauben verwiesen, bleibend bis heute. Und da muss man sagen, hat auch die Theologie große blinde Flecken und Einseitigkeiten produziert. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gingen fast alle Theologen von der sogenannten Substitutionstheorie aus. Die Kirche hat Israel ersetzt. Wir sind das neue Volk Gottes, das alte, das ist vorbei. Und entsprechend hat man gehandelt. Die große neue Weichenstellung war das Zweite Vatikanische Konzil, eines der letzten Dokumente, das man mit großer Mehrheit, aber auch mit einer großen Minderheit verabschiedet hat, Nostra Aetate. Übrigens der Grund, warum die Pius-Brüder ausgeschert sind, nicht nur die Liturgie. Und dann ein Meilenstein im Jahr 2000 im Petersdom, das große Schuldbekenntnis von Johannes Paul gegenüber den Juden. Er hat dieses Schuldbekenntnis dann in die Klagemauer von Jerusalem gesteckt. Und das war schon eine Wende, wobei die Juden immer noch vermisst haben, dass auch der Holocaust, für den die Kirche nicht verantwortlich war, aber wo die sie den Boden bereitet hat über Jahrhunderte, das muss man einfach ehrlicherweise sagen, weil das nicht erwähnt wurde. Aber es war ein Dammbruch. 2008, Papst Benedikt hat ja mit den Pius-Brüdern sympathisiert, kam er ihnen entgegen und erlaubte die alte Liturgie. Und da gibt es diese unselige Karfreitagsbitte, wo für die Perfidie Judäi, für die treulosen, glaubenslosen Juden gebetet wird. Das war natürlich ein Sturm der Entrüstung. Und Benedikt musste sich gleich zurückziehen. Er hat dann eine eigene Bitte formuliert, die auch nicht viel besser war. Papst Franziskus hat dann 2021 diese alte Liturgie sehr, sehr eingeschränkt, eingedampft. Und Papst Leo hat jetzt den letzten Schritt vollzogen und die Pius-Brüder ausgeschlossen. Sie wollten am Ende nicht einmal mehr mit dem Vatikan reden. Also wir sind mitten in der Gegenwart. Wir sind in einem drängenden Problem, bis heute ungelöst. Und wenn man in die Ursprünge hineinschaut, Jesus sagt, nicht nur in dieser Stelle, sondern auch 5 Kapitel vorher bei der Aussendungsrede, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist der Heilsplan Gottes. Aber das muss man wohlgemerkt sagen, dieser Satz gilt auch für das Wort des Auferstandenen, geht, und da heißt es nicht einfach zu allen Menschen, da heißt es zu allen Völkern, das ist in der Sprache des Matthäus, das sind die Heidenvölker, und macht sie zu meinen Jüngern, aber in dieser Anbindung an Israel. Und natürlich ist Jesus kein exklusiver Israel-Prophet und Missionar. Denken Sie an den Hauptmann von Kapharnaum. Einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Oder an diese syrophönizische Frau. Frau, dein Glaube ist groß. Und natürlich hat man sich in der Theologie einzelne Sätze, die kann man immer herauspicken. Bei Matthäus in der Passionsgeschichte. Pilatus will Jesus freilassen. Und das Volk nimmt scheinbar die Verantwortung auf sich, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Oder im Weinberggleichnis der Satz Jesu, das Reich, das Himmelreich wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das Früchte bringt. Dazu muss man wissen, noch einmal, es sind innerjüdische Schriften, in denen das steht. Und für Matthäus war wohl die Zerstörung Jerusalems, sein Evangelium entsteht zwischen 80 und 90, das Fanal für die Gottesstrafe, für die Zurückweisung des Messias. Und das Reich wird euch genommen, ist an die hohen Priester gerichtet. an die, die vermutlich zusammen mit den Römern die Hauptverantwortlichen waren, reines Machtkalkül. Solche Sätze hat man herausgegriffen und hat eine Kollektivschuld konstruiert, die natürlich heute auch offiziell zurückgenommen ist. Sie merken, es ist ein ungeheuer drängendes Problem. Und es ist im Grunde ein dauernd menschliches Problem. In der ersten Lesung, sie stammte aus der dritten Schicht des Jesaja, und zwar nach der Rückkehr vom Exil waren die Rückkehrer von ihrer neuen Gottesvision des universalen Gottes ganz beseelt, und sie glaubten, ihre alte Religion würde diese Weite annehmen. Und dann einige Jahrzehnte später, so ähnlich wie bei dem Reformschub des Zweiten Vatikanums oder den großen Erwartungen bei der deutschen Einheit, nach einigen Jahren Enttäuschung, bleibt im Grunde alles beim Alten. Und da formulieren die noch einmal ihre Vision, die Fremden, oder was ein Skandal war, die Eunuchen gehören sogar zum Volk, wenn sie den Sabbat halten und den wahren Gott anbeten, also sich Israel anschließen. Also, das hat sich auch nicht durchgesetzt. Die alte Abkapselung, das exklusive Erwählungsbewusstsein hat über die Erwählung die andere mitnimmt, sozusagen die integrative, inklusive Erwählung, hat sich nicht durchgesetzt. Es ist vielleicht manchmal wie bei alten Menschen. Es gibt alte Männer und Frauen, die im Alter immer sturer werden, immer enger und überhaupt nicht aus ihren Scheuklappen rauskommen. Und es gibt alte Menschen, die im Alter mit ihrer gewachsenen Lebensweisheit eine ungeheure Gelassenheit und Weite finden. Ich denke zum Beispiel an Marianne Koch mit ihren 95 Jahren. Und das ist eigentlich das Ideal der wahren Kirche. Eine alte, weise Frau zu sein, die mit ihrer langen Erfahrung das aufnimmt, was sie mitgemacht hat, was sie mit ansehen musste, aber im Alter eine Güte und Weisheit hat, die einfach berückend ist. Solche alten Menschen bleiben ewig jung. Und die Kirche sollte eigentlich ewig jung bleiben. Amen.